Ja, mich habe eben schon vorhin jemand gefragt, na, bist du auch mal wieder da, lässt du dich auch mal wieder blicken? Ich dachte mir, ich gucke doch nochmal wieder vorbei so und lasst mich mal wieder blicken, wollte euch auch gerne mal wieder sehen. Freue mich also mal wieder hier zu sein. Ich war eine Woche lang in Lissabon, bin da letzte Woche am Dienstag wiedergekommen, habe mir hier praktisch von Blumenthal für diese Zeit eine Woche Urlaub genommen. Und ich war da auf dem internationalen Surf the City-Treffen, wo also aus ganz Europa die leitenden Leute, die in den verschiedenen Städten Europas Surf the City, diese Freiwilligenbewegung zur Unterstützung von der Freiwilligenarbeit in den Städten, des Engagements von Leuten, des freiwilligen Engagements, diese Bewegung, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Städten, in Budapest, in Irland, in Berlin, in Lissabon natürlich auch. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, so diese Atmosphäre zu schnuppern und die Leute kennenzulernen, was sie alles machen, und durfte selber Teil sein davon, als wir ein Community-Dinner gemacht haben für 200 Personen, viele Obdachlose, viele ärmere Leute, wunderschön Tische gedeckt in einer großen Halle und dann mit verschiedenen Teams stundenlang in der Küche gekocht und gedeckt und alles festlich gemacht, und viele Leute sind wirklich sehr, sehr geschunden und haben sehr viel mitgemacht, das sieht man so. Aber an dem Abend, das findet alle zwei Wochen statt in Lissabon, großartige Aktion, an diesem Abend spielt das alles keine Rolle, sondern jeder ist mit Namen da und jeder hat einen Namen und jeder hat einen Wert und eine Würde, und das spürt man und das schmeckt man. Das ist wirklich komplette Mahlzeit und alles gespendet von Firmen, und das ziehen die also dort alle zwei Wochen auf mit der Anstrebung, dass sie das jetzt alle jede Woche machen wollen. Also das war ein ganz tolles Erlebnis und muss sagen, bin da sehr begeistert von, abgesehen von der Stadt, die auch ganz toll ist. Also das war Lissabon, und genau, jetzt darf ich also hier nochmal wieder sein, und ich dachte mir so, es gibt jetzt noch drei Dienste, die ich hier machen darf, bis mein Finale ist, so mit Feuerwerk und Kerzen und jedenfalls diese drei Dienste würde ich gerne nutzen, um eine Reihe zu machen, die sich mit so etwas mehr den unbekannten Seiten des Glaubens beschäftigt. Das heißt, ich möchte gerne einen Schwerpunkt legen auf die unbekannten Seiten. Das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht dramatisch an, aber ich glaube schon, dass es eine gute Wortwahl ist, unbekannten Seiten von Jesus auch. Wenn wir jetzt Adventszeit haben und wenn wir Weihnachten feiern, dann gehen wir auf eins der ganz großen christlichen Feste zu. Und die Frage ist, welche Bilder des christlichen Glaubens und welche Bilder von dem Kommenden, der jetzt in der Adventszeit so, in der Vorbereitungszeit, in der Wartezeit ist, so, dass wir uns darauf vorbereiten und am Weihnachten wird dann gefeiert sein kommen. Welche Bilder gibt es eigentlich von diesem Kommenden und von diesem Jesus? Und da glaube ich, dass wir da irgendwie so ein paar Seiten von ihm haben, wo wir immer noch wieder Neues von ihm entdecken können. Und das wird wahrscheinlich das ganze Leben lang so sein. Nur mir ist es deshalb so wichtig, weil die Gefahr ist natürlich, wenn wir eine Seite von ihm kennengelernt haben und wenn wir vielleicht damit aufgewachsen sind, auch Erfahrung gemacht haben, dann denken wir vielleicht, das ist Jesus. Aber wir stellen fest, er ist noch viel mehr. Und er hat noch ganz andere Seiten. Und er ist auch geheimnisvoll, er ist nicht verfügbar. Ist nicht so, wenn wir Jesus mal kennengelernt haben oder erfahren haben, dass wir dann auf einmal davon ausgehen können, ja, jetzt haben wir das verstanden, jetzt haben wir ihn verstanden. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, weil ich glaube, das ist sehr gesund und sehr hilfreich, wenn wir auf die Suche gehen, ob wir jetzt schon länger bewusst Christen sind oder ob wir vielleicht uns gar nicht als Christen bezeichnen bisher. Es ist auf jeden Fall gemeinsam gut, auf die Suche zu gehen. Und das verbindet auch alle miteinander. Und das führt dazu, dass man dann im Laufe des Lebens immer mehr eintaucht in dieses Geheimnis von Gottes Menschwerdung, was Weihnachten feiert. Das haben wir eben schon in der Gebetszeit betont. Wenn man mal so überlegt, was kennt man von Jesus, was kennt man so für Bilder von ihm, da fallen einem vielleicht so ein paar Stichworte ein. Erlöser, Sohn Gottes, Menschensohn, vielleicht manche denken auch, sowas wie König, Priester, Prophet, vielleicht fällt einem manchen ein, Freund der Sünder, so wird er mal bezeichnet. Vielleicht fällt manchen auch ein, ach Mensch, der ist umhergewandert, der hat so viele Leute geheilt, die waren vorher krank und die hatten ganz große Belastungen und Probleme und dann hat er sie berührt und sie wurden geheilt. Also er ist sowas wie ein Heiler auch, ein Gesundmacher. Es gibt ja Menschen, kennt vielleicht jeder von uns, das sind so Krankmacher. Irgendwie, die machen einen richtig krank, so, wenn man also zu lange irgendwie dabei ist. Aber er ist der große Gesundmacher. Also er macht nicht krank, sondern gesund und heil. Und er ist der Befreier. Das würde einem vielleicht auch noch einfallen. Und ich möchte heute Morgen die erste Facette beleuchten, die so ein bisschen auch bei mir über die Zeit unterbelichtet war. Ich habe immer gedacht, irgendwas muss es noch mehr geben, aber ich konnte es nicht so richtig benennen. Und ich nenne das die prophetische Seite. Die prophetische Dimension des Glaubens oder auch, man könnte auch sagen, die prophetische Dimension von Jesus als Anfrage an die bestehende Ordnung. Das klingt irgendwie sehr anspruchsvoll, aber so wahnsinnig anspruchsvoll ist es auch gar nicht und so kompliziert ist es auch gar nicht, wie es sich anhört. Und in dem Satz steckt eigentlich auch schon die Hauptthese drin. Und natürlich, wie immer, wenn ich was sage, ist es wichtig, dass du das selber prüfst, dass du das selber dir überlegst, passt das, macht das Sinn, mit den biblischen Texten abgleichst und dein eigenes Urteil fällst und nicht das einfach schluckst, was ich sage, sondern es ist wichtig, das kritisch zu hören. Und auch unter Umständen gerne zu einer anderen Auslegungsvariante zu kommen. Aber es ist wichtig und es ist gut, wenn wir die prophetische Dimension des Glaubens betonen. Und ich finde das besonders gut jetzt zur Advents- und zur Weihnachtszeit, weil da wird immer die Fokussierung sehr stark auf die Besinnlichkeit und die Ruhe gelegt. Aber die Besinnlichkeit und die Ruhe, die Jesus eigentlich bringt, ist eine ganz viel praktischere und eine viel stärker die Gesellschaft und sogar die politischen Zusammenhänge betreffende, als einfach nur eine innere Seelenruhe. Es ist eine viel größere, ein viel größeres Friedensprojekt, wenn man mal dieses Stichwort Frieden aufnimmt, was an Weihnachten verkündet wird. Und das ist deshalb auch wichtig, weil die Bibel uns einlädt, jeden von uns einlädt, nicht einem Programm zu folgen. Ich stehe hier auch nicht als Vertreter einer Institution oder einer Religion. Ich habe da kein Interesse dran, Vertreter einer Institution oder einer Religion zu sein, obwohl ich es bin. Aber deswegen bewegt mich das nicht. Sondern das Christentum, das dreht sich nicht um irgend sowas wie Kirche oder Religiosität, sondern und auch nicht um eine Idee oder um eine Moralvorstellung oder Ideologie oder einen bestimmten Lebensstil, den du annehmen solltest. Sondern entscheidend ist, das dreht sich um eine ganz bestimmte Person und die näher kennenzulernen und vertrauen zu lernen und in ihrer Kraft anderen zu dienen. Darum geht es. Und so das Baby, Jesus ist ja so freundlich und nett, aber es ist eine ganz brisante Kraft, die da drin steckt. Das merkt ihr zum Beispiel, wenn ihr mal überlegt, was in einer Weihnachtsgeschichte so alles passiert. Das merkt ihr zum Beispiel dieser Machthaber in Jerusalem, Herodes. Der hatte so eine Angst vor diesem Baby. Ich meine, das war ein kleines, schreiendes Baby in Windeln, in einem Futtertrog. Und wer hatte Angst davor? Der größte Chef des Landes, nämlich Herodes in Jerusalem. Warum? Weil er gemerkt hat, da steckt mehr hinter als nur jemand, der einzelne Menschen in den Himmel bringt und ihnen Seelenfrieden gibt. Das ist eine Bedrohung für das System. Das ist eine Bedrohung für Machtherrschaftsstrukturen, für die bestehenden Ordnungen. Da wird was durcheinander gebracht. Das hat er gespürt und davor hat er Angst gehabt. Und deswegen hat er alle Babys unter 2 Jahren umbringen lassen, dort in dieser Region. Ein ganz furchtbares, schreckliches, grauenvolles Gemetzel. Und Jesus konnte gerade noch entkommen mit Josef und Maria, weil er gewarnt worden war und nach Ägypten fliehen konnte. Aber allein schon diese kleine Begebenheit, die ich benenne, müsste uns schon klar machen, es kann doch nicht nur um was Religiöses gehen. Es kann doch nicht nur um was Geistliches gehen. Das betrifft doch die gesamten Lebenszusammenhänge des Landes, das Zusammenleben der Menschen, das betrifft Arm und Reich, das betrifft Gerechtigkeit, das betrifft all solche Fragen, die ganz praktisch sind, ganz konkret sind. Es ist nicht nur etwas für die innere Herzenswärme. Ich will das jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass ich das so kritisch sehe, sondern ich bin sehr, sehr begeistert über den Trost, den Jesus gibt in meinem Inneren. Über die Kraft, über die Wahrheit, über die Liebe, die er in mein Herz gegossen hat, in mein Inneres, bin ich sehr, sehr froh drüber. Aber das bricht sich nach außen Bahn. Sonst fehlt etwas. In Jesus ist Gott Mensch geworden und die Menschwerdung Gottes, die hat ganz praktische Auswirkungen für das Zusammenleben der Menschen, in unserer Stadt auch. Und das ist mehr als nur so eine nette kleine Geschichte. Da ist eine Kraft drin. Wir gehen mal einen Text ran. Wollen wir sehen, ob es klappt da. Der mir aufgefallen ist. Und zwar ist das der Vorläufer von Jesus, sozusagen, der schon mal so ein bisschen die Bahn geebnet hat für ihn. Johannes der Täufer. Und viele Lieder, die wir vorhin gesungen haben, um Gott anzubeten, die haben schon so ein bisschen Worte aus diesem Text beinhaltet. Die waren da schon drin. Und da heißt es, Johannes, nämlich dieser Vorläufer von Jesus, der Täufer, sagte, ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihnen die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird sein Getreide gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Und dann Vers 13, damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Mir ist das aufgefallen diese Woche, als ich das gelesen habe, dass ich das eines der berührendsten und meisterhaftesten inszenierten Übergänge, glaube ich, der Weltliteratur kenne. Ich bin kein Experte für Literatur und ich kenne auch viele Bücher nicht. Ja. Aber dieses Buch von Matthäus finde ich unfassbar, wie er diesen Übergang macht. Lass uns das nochmal kurz eben lesen. Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Also das ist was ganz Dramatisches. Da wird ein Szenario angekündigt, dass jemand richtig das Böse trennt von dem Guten. Dass jemand die Gesellschaft, die Menschen reinigt, ja, vorbereitet. Dass das Gute mehr in die Gesellschaft reinkommt, mehr in die Menschen reinkommt, das Böse weggedrängt. Und jemand, der wird angekündigt, der ist mächtiger als dieser Johannes. Und Vers 11, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Heiliger Geist, das bedeutet die Kraft Gottes in den Menschen, wie sie in den Menschen wohnt und wirkt und die Menschen führt und handelt. Das ist der Heilige Geist. Mit dem wird diese Person die Menschen taufen und mit Feuer. Feuer ist auch eine gewaltige Kraft, die kann zerstören, aber wahrscheinlich war das Bild eher eins der Reinigung. Man hat Feuer benutzt, um Metalle zu reinigen. Heiliger Geist, die Kraft Gottes in den Menschen und Feuer, auch eine gewaltige Dynamik, die Feuer hat. Und das wird angekündigt und dann, er hat die Wurfschaufel in der Hand, er wird das Getreide gründlich reinigen. Also es wird auf jeden Fall, was auch immer das im Einzelnen bedeutet, es wird auf jeden Fall was passieren. Der nach mir kommt, das ist der Eigentliche. Und wenn der da ist, dann passiert was. Und zwar nicht nur im Inneren des Menschen, sondern passiert wirklich was. Und zwar, es wird sich was verändern. Einzelne Personen werden sich verändern, aber es wird sich auch das ganze Zusammenleben der Menschen verändern. Und jetzt Vers 12, behalten wir das mal im Sinn, und Vers 11, Dramatik, Heiliger Geist, Feuer. Und jetzt auf einmal Vers 13. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Ist das cool oder was? Ich finde das sowas von cool. Eben noch die große Dramatik, Heiliger Geist, Feuer, Veränderung der Gesellschaft. Damals kam Jesus aus Nazareth zu Johannes, wollte sich taufen lassen. Ist das nicht klasse formuliert? Merkt ihr das? Wie Matthäus meisterhaft das aufschreibt. Man weiß gar nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Man weiß das gar nicht. Man denkt, wieso, das ist doch dieser Jesus aus Nazareth, das ist so ein Wanderprediger. Der kommt halt aus Nazareth. Man muss dazu sagen, Nazareth war so wie Halbschwanewede. Irgendwo auf dem Land, also Schwanewede ist groß dagegen, und noch viel weiter weg von irgendeiner bedeutsamen Stadt wie Jerusalem oder so. Also Nazareth, ich meine, was ist Nazareth? Ein kleines Kaff auf dem Land. Und dieser Jesus von diesem kleinen Kaff auf dem Land kommt an den Jordan, will sich taufen lassen. Ja? Und ich finde einfach, dieser Kontrast, der gefällt mir einfach ganz stark und der springt mir ins Auge. Und daran sieht man schon, wie Matthäus seine Leser vorbereitet, wer dieser Jesus eigentlich ist, der im Advent erwartet wird, der Weihnachten gefeiert wird, der als kleines Baby auf die Welt kam, von dem manchmal Christen denken, es geht nur darum, dass es Weihnachten gefeiert wird, das ist ein Baby, dann weiß man vielleicht noch, der ist am Kreuz gestorben, ja, das war zwar dann irgendwie 33 Jahre später, gut, aber das ist das Zentrum und dann ist er auferstanden. Aber was ist eigentlich dazwischen gewesen? Was ist eigentlich seine Botschaft gewesen? Was hat er eigentlich die ganzen 30 Jahre gemacht? Ja, und auch die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens, die sind ja aufgezeichnet in den Evangelien. die werden auch manchmal gar nicht so gesehen, dass es um sein Leben geht, um sein Handeln geht, um sein Reden geht und nicht nur um diese Krippe, das Kreuz und die Auferstehung, als ob das so statische Punkte sind oder so Betonklötze und das war es dann. Sondern Jesus hat wirklich was ganz Neues gebracht. Jesus hat wirklich Veränderung gebracht und nicht nur in Einzelmenschen, sondern er hat eine ganz neue Art des Zusammenlebens gebracht. Das Prophetische, die prophetische Dimension, die, so legt das Matthäus allein schon hier nahe, die findet in diesem Jesus von Nazareth, findet die statt. Die Veränderungskraft für die ganze Gesellschaft. Das Prophetische, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben, was der Unterschied ist. Das Prophetische strebt danach, etwas zu verändern, Hoffnung zu bringen, wo Hoffnungslosigkeit ist. Und zwar nicht erst als Flucht vor dem Hier und Jetzt, vor der Realität, sondern für hier, für jetzt Hoffnung und für die Zukunft im Hier und Jetzt. Das rein Religiöse und das Geistliche, das ist dazu da, eigentlich um zu trösten und um das Hier und Jetzt, so wie es ist, anzunehmen und zu bejahen. Und das ist auch ganz wichtig. Aber das Prophetische geht einen Schritt weiter. Das Prophetische will die Umstände ändern. Das Prophetische will die Situation verwandeln. Das Prophetische will das System unterwandern, in dem wir leben. Und das System von innen heraus verändern. Und es gibt tatsächlich in den Propheten des Alten Testaments diesen Traum für eine gerechtere, eine bessere Welt. Und die ist sehr irdisch. Das werden wir gleich noch sehen. Also das Prophetische sieht Möglichkeiten, und zwar in dieser Welt hier. Deswegen betone ich heute Morgen das Prophetische, die prophetische Dimension des Glaubens, weil die manchmal etwas unterbelichtet ist. Weil ich die auch jetzt erst in diesen letzten Jahren so richtig praktisch erfahren habe, was das bedeutet. Und die Kirche, die kann durch Zeichenhandlung diese prophetische Dimension des Glaubens sichtbar machen. Das können ganz kleine, einfache Gesten und ganz kleine, einfache Handlungen sein. Aber sie sieht Möglichkeiten des Guten in dieser Welt. Sie gibt diese Welt nicht auf, weil Gott diese Welt nicht aufgibt. Und sie versammelt sich nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, sie versammelt sich nicht mit Leuten an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Gebäude, angeleitet von einem bestimmten Personal, um so ein bisschen sich zu beruhigen und besser klarzukommen mit dem Schlimmen und mit dem Bösen, wie die Welt ist. Sondern sie versammelt sich, es ist auch ganz wichtig, und sie vergewissert sich über die Glaubensgrundlagen, aber sie gestaltet dann diese Welt. Sie gestaltet dann dieses Zusammenleben. Sie gestaltet dann diese Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass das einfach nur so irgendwie durchgehalten werden muss, dieses Leben. Das kann nicht angehen. Dazu ist nicht Feuer und Heiliger Geist da, um nur irgendwie durchzuhalten und dann sich mit Ach und Krach und versenktem Haar irgendwie halbwegs gut in den Himmel zu retten. Entschuldigung, ihr merkt es überspitzt, aber es kann einfach nicht das Ganze sein. Ich habe ja nur noch dreimal. Könnt ihr mir auch noch mal das erlauben? Ja, vielleicht wird es demnächst nicht mehr so. Dann lass mich diese dreimal noch mal das erzählen. Ja? Ich meine es nicht böse, aber ich meine, es ist einfach nicht das Ganze. Ich meine, es fehlt einfach etwas. Heiliger Geist, Feuer. Da passiert doch etwas. Was auch immer es bedeutet, es passiert wirklich etwas. Und das prophetische Element am Glauben, das ist eine Dimension, die stellt die bestehenden Verhältnisse und die bestehenden Ordnungen, wir alle leben in Ordnungen, in Systemen, die stellt das in Frage. Die Systeme, auch die religiösen Systeme, auch die kirchlichen Systeme, stellt das Prophetische in Frage. Die Propheten im Alten Testament, die haben sich ständig angelegt mit den bestehenden Ordnungen und sie in Frage gestellt. Und Jesus war ein Prophet, er hatte eine prophetische Botschaft, eine prophetische Kraft. Er sah Möglichkeiten des Guten für hier und für jetzt. Und das ist manchmal gar nicht so spektakulär oder so groß. Das kann auch schon ganz klein anfangen, wenn du morgens aufstehst und denkst, ja, was ist das jetzt wieder für ein Tag? Wie soll ich den durchstehen, überstehen? Und dann machst du den Riesenfehler, du schaust in den Spiegel. Ah, hätte ich bloß in den Spiegel geguckt. Das kann doch nicht angehen. Oh nee, wie soll dieser Tag werden? Und dann guckst du genauer, schon wieder Falten, noch mehr. Wie zerknittert sehe ich denn aus? Und irgendwie, ich habe auch schlecht geschlafen. Ja? Und da fängt schon so eine kleine prophetische Dimension an. In dem Moment, wo du sagst, das Spiegelbild lächelt mir zurück und sagt, dieser Tag ist dein. Pack ihn, Tiger. und lächelt dich an und sagt, diesen Tag, das ist meiner. Das ist prophetisch. Es ist eine Kleinigkeit, aber das fängt schon an, diese prophetische Kraft, ganz persönlich, im ganz Einfachen. Oder du hast eine Begegnung mit jemandem und denkst, naja gut, da habe ich halt eine Begegnung, treffe ich halt jemanden. Aber du hältst es auf einmal für möglich, dass aus dieser Begegnung etwas Spezielles passiert, dass du auf einmal einen Blickaustausch hast, der vielleicht ohne Worte dir etwas bedeutet. Oder dass du auf einmal eine Geste empfängst oder weitergibst, die dir eine Bedeutung hat, die für dich eine Bedeutung hat oder für den anderen. Und schon ist da dieses prophetische Element drin. Es ist nicht nur eine Begegnung, sondern es findet etwas statt, es passiert etwas. Es ist auf einmal ein Moment da, der etwas verändert und der etwas bewegt. Und dieses ist diese prophetische Dimension im ganz Kleinen, im ganz Praktischen, im ganz Alltäglichen. Und da kannst du dich fragen, wie sieht das aus in deinem Glaubensleben? Glaube ist ein Möglichkeitsraum, ist die Möglichkeit des Guten. Es passiert etwas Gutes in deinem Leben. Das bedeutet Glaube, ganz allgemein gesagt. Ich rede jetzt noch gar nicht so speziell von Glaube an Jesus, aber Glaube überhaupt erstmal, was heißt das überhaupt? Möglichkeit des Guten. Und das passiert dann auch. Und das erleben wir dann auch. Und das sehen wir dann auch, wenn wir uns dieser Dimension öffnen. Ein Kontakt, ein Willkommen, eine Begegnung bekommt auf einmal eine größere Bedeutung, als wir es dachten. Und ich springe schon mal ein kleines bisschen vor. Etwas, was wir jetzt wieder vorhaben, das war jetzt bei den Ansagen nicht, weil ich das jetzt sagen wollte. Und zwar machen wir mit den Jugendlichen, ich glaube 8 haben sich angemeldet, am Freitag wieder mit, das haben wir die letzten 2 Jahre auch schon gemacht, bei der Nikolaus-Aktion für Geflüchtete. Und am Freitag ist das große Packen um 18 Uhr. Wir werden also etwas früher die Rangers verlassen und dann dort in einer riesen Packstraße, in der Bismarckstraße, 2000 Tüten packen. Und diese Tüten, die werden wir dann am Sonntag nach dem Gottesdienst als Jugend hier im Flüchtlingsheim verteilen. Und das ist so ein Moment des Prophetischen. Es ist mehr als nur Besuch von armen Menschen, die in Not sind. Da passiert viel, viel mehr. Das ist ein prophetisches Zeichen der Freundlichkeit und des Willkommens. Hier ist ein Bild von vor 2 Jahren. Die ganzen Nikoläuse und Läusinnen. Da sieht man sie noch ein bisschen näher. Und das war dann im Flüchtlingsheim, im Übergangsheim. Und das ist jetzt gerade von letzter Woche der Einkauf gewesen. Aber es ist nur ein kleiner Miniteil. Wir kriegen bei Balsen Prozente. Und das ist Zia Hüttinger, die Gründerin von den Suppenengeln hier in Bremen. Und die hat ein Teil des Einkaufs gerade vor sich. Das ist aber nur so ein kleiner Miniteil. Da sind ein paar kleine Schachteln mit Balsenkeksen. Und die werden am Freitag gepackt. Bitte? Ein paar, genau, richtig. Deswegen betone ich, in so ein paar, weil das sind noch mal mindestens 2 weitere solche Riesenladen. Und warum ich das jetzt gezeigt habe, ist eben, weil ich eben noch mal erklären wollte, dass es um viel mehr geht, um so ein bisschen großzügige, nette soziale Aktionen. Ich möchte noch einen anderen Text zeigen, der die prophetische Dimension so hervorhebt, wenn wir jetzt Advent und Weihnachten bedenken, mit wem bekommen wir es eigentlich zu tun? Lukas 4, da ist eine ganz bewegende, besondere Begebenheit und da verkündet Jesus, wozu er überhaupt hierher gekommen ist, was sein Auftrag ist, was seine Aufgabe ist. Und Jesus sagt da, so eine Art Dienstbeschreibung. Also wir wollen ja auch gerne, wenn wir irgendwo einen Dienst übernehmen, eine Dienstbeschreibung haben. Und manchmal kriegen wir sie auch. Und manche Dienstbeschreibungen gibt es auch. Und das ist sozusagen die Dienstbeschreibung von Jesus. Das ist seine Aufgabenbeschreibung. Und da heißt es, Lukas 4, Vers 19. Das war eins zu weit. Jetzt, Vers 16. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus schloss die Schriftrolle wieder und gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Alle spendeten ihm Beifall. Sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Und dann geht's weiter, dann fangen sie an, das Ganze zu kritisieren und zu zweifeln, weil ihnen einfällt, ach Mensch, das ist ja dieser eine Jesus da aus Nazareth, der kommt doch aus unserem Ort, mit dem haben wir doch im Sandkasten gespielt. Kann ja nicht angehen, dass der so einen riesengroßen Bogen spannt und den Blinden Augenlicht gibt, den Unterdrückten Freiheit gibt, die Gefangenen freilässt, für die Armen eine gute Nachricht hat. Kann ja nicht angehen. Dann fangen die an zu zweifeln und dann gibt es einige ganz kritische und einige, die sind begeistert. Also um das vollständig zu sagen. Aber diese Begebenheit ist so eine Herzbegebenheit. Jesus nimmt eine Schriftrolle in der Synagoge, in die er regelmäßig ging. Er ging immer in die Synagogen. Es ist eine gute Angewohnheit, einmal in der Woche sich zu treffen und in der Schrift zu lesen. Das hat Jesus auch gemacht. Deswegen machen wir das auch. Jesus hat diese Schriftrolle von Jesaja genommen. Damals hatte man keine Bücher, so wie wir, sondern man hatte Rollen. Er rollt dies auf und landet bei Jesaja Kapitel 61. Und dann zitiert er diese Schriftstelle. Und da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und das bedeutet, es ist ein Königsanspruch, ein Herrschaftsanspruch. Gesalbt wurden damals Könige und Propheten. Und manchmal Priester. Aber es ist ein riesiger Anspruch, denn der Herr hat mich gesalbt. Daher kommt das Wort Messias, weil das Wort für Salben im Hebräischen heißt Meschiach. Und daher kommt dann das griechische Wort Christos, ist die Übersetzung von Messias, und lateinisiert heißt es Christus. Christus heißt also einfach nur der Gesalbte. Jesus heißt nicht mit Nachnamen Christus, so wie ich mit Nachnamen Enulat heiße, sondern Jesus heißt mit Titel Jesus der Gesalbte. Und wenn man hört der Gesalbte, wussten die jüdischen Zuhörer sofort, ah, Moment, das ist ein politischer Begriff. Der Gesalbte war der König. Das heißt, ein Politiker war das. Der wollte etwas ändern. In der Welt, im Zusammenleben. Christus ist derjenige gewesen, der herrscht und der etwas tut und der etwas bewirkt. Das ist mein Auftrag. Was bewirkt er denn? Was will er denn? Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen. Immer dran denken, das ist die Aufgabenbeschreibung von diesem Jesus, der gefeiert wird Weihnachten. Den Armen gute Nachricht, was könnte das denn bedeuten? Sehr leicht kann man das schnell vergeistlichen. Und ich habe das auch häufig so gelesen, dass ich denke, naja, gute Nachricht, das heißt, dass sie Vergebung ihrer Sünden bekommen, dass sie in den Himmel kommen. Aber gute Nachricht für Arme bedeutet in dem Zusammenhang etwas völlig anderes. Und gute Nachricht als Begriff bedeutet schon was ganz anderes. Weil gute Nachricht bedeutet im Griechischen Evangelium, Euangelion. Und Evangelium ist nicht so eine nette Wohlfühlbotschaft, wo man sagt, oh, da fühle ich mich jetzt aber gut mit. Nach dem Motto, lieber Armer, ich muss dir was sagen, du hast zwar nichts zu essen und dein Magen knurrt dir und hängt dir bis sonst wo in die Kniekehlen, aber Gott hat dich lieb. Das ist nicht die Botschaft für die Armen. Das kann es nicht sein. Evangelium ist eine öffentliche Bekanntmachung, ist ein offizielles, öffentliches Ausrufen von einer ganz bestimmten Nachricht. Und diese öffentliche Bekanntmachung kam von demjenigen, der den Boten geschickt hat. Und diese Botschaft musste von Eilboten überall bekannt gemacht werden. Und das ist eine politische Botschaft, eine soziale Botschaft, eine gesellschaftliche Botschaft. Den Armen soll nicht gesagt werden, Gott hat euch lieb, sondern den Armen gute Nachricht bringen heißt, es gibt irgendeine Kraft des Guten, die mich als Armen aufhebt, aufwertet, weiterbringt, die mich nicht immer mein ganzes Leben lang arm sein lässt. Du kannst die nächsten 50 Jahre deines Lebens weiter arm sein und weiter Hunger haben. Aber Gott hat dich lieb. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. So kann es nicht sein. Und Jakobus führt das nachher in seinem Brief auch noch ganz genau so aus. Und ich habe das mit dem Leiter von dem Surf the City Team in Lissabon besprochen, oder er hat das erzählt, dass sie das erlebt haben, weil sie das alle zwei Wochen machen, dieses festliche, tolle Essen, wirklich eine gute Mahlzeit für alle Menschen, alle, die wollen, dürfen da mitmachen und es wird nicht gefragt, was sie sonst machen, ob sie Drogendealer sind, ob sie drogensüchtig sind, ob sie da kommen alle möglichen Leute, auch mit verschiedensten Gebrechen und Krankheiten und Behinderten, auch Kinder sind da gewesen. Und da hat er gesagt, sie haben es schon erlebt, dass Leute, die auf der Straße leben, die leben ja nicht auf der Straße unbedingt, weil sie doof sind, sondern die leben ja häufig auf der Straße, weil sie in so einen Kreislauf reingeraten sind, in so einen Teufelskreis und weil sie sich selbst aufgegeben haben. Und was dort passiert ist, sie werden wertgeschätzt. Es wird ihnen eine Würde gegeben und sie spüren das, dass sie einen Wert haben. Und das ist passiert, dass da Leute, die eben halt sich selbst aufgegeben hatten und die nichts hatten, dass die jetzt inzwischen einen Job haben und eine Wohnung haben. Und zwar nicht, weil ein Sozialprogramm aufgelegt worden ist, nicht weil irgendein Staat irgendwas gemacht hat, sondern weil Freiwillige ihnen einen Abend lang, und das immer wieder, man lernt sich dann auch kennen, immer wieder Wertschätzung geschenkt haben, Aufmerksamkeit und sie mit Namen angesprochen haben. Und das finde ich einfach großartig. Und das ist für mich ein Beispiel für eine gute Nachricht. Dann spürt man auf einmal, merkt man auf einmal, was heißt es denn jetzt, gute Nachricht, wenn ich obdachlos bin und Hunger habe? Das heißt es. Das ist eine gute Nachricht. Und wenn ich dann auch noch auf dem Weg Jesus kennenlerne und immer mehr von ihm erfahre, ist das das Beste, was mir passieren kann. Aber es kann nicht angehen, dass das keine Bedeutung hat für das praktische Leben. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen, den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden und den Blinden, dass sie sehen werden. Das kann man auch alles vergeistlichen, aber die Begrifflichkeit ist so gewählt, dass das auch alles ganz praktische Dimensionen hat und prophetische Dimensionen. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Da geht es darum, dass Leute durch andere ausgebeutet und unterdrückt werden. Und wir leben auch alle in solchen Systemen, wo Menschen unterdrückt werden. Was heißt denn das jetzt, gute Nachricht für Menschen, die unterdrückt werden? Was heißt das denn? Was ist denn das Gute? Das müssen wir rausfinden. Das ist auch für Menschen verschieden. Aber es gibt diese Kraft des Guten. Und da macht sich die prophetische Dimension sichtbar. Und dann die ganz große Schlussnummer, ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und auch hier, Gnade kann man auch schon wieder geistlich verstehen. Und natürlich ist das eine geistliche Dimension. Dass wir Gnade bekommen, dass wir gerechtfertigt sind, dass Gott uns geschenkweise annimmt, ohne Bedingung, ohne Vorleistung seine Liebe schenkt, für alle Zeiten unsere Schuld vergibt. Aber es steckt auch dahinter, nicht nur Schuld im Sinne von Sünde und Übertretung, sondern auch Schulden. Es geht auch darum, das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt, ist ein Bezug auf das Jubeljahr der Hebräer. Im 3. Mose ausgeführt, wie das funktioniert, und da geht es um einen Schuldenerlass. Da geht es um einen Ausgleich zwischen Arm und Reich. Da geht es um eine Überwindung von sozialen Barrieren. Und das ist hier gemeint. Wenn wir also davon sprechen, das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt, dann ist es nicht nur eine sündenvergebungsinnere Gnade, sondern es ist auch ein Gnadenjahr, ein Jubeljahr, das einen Schuldenerlass bewirkt, einen Ausgleich bewirkt zwischen Menschen im Zusammenleben. Und dann die große Aussage, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Und dann alle spenden Beifall und dann fällt ihnen ein, ach Moment, ist ja Jesus, mit dem ich einen Sandkasten gespielt habe, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und so ist es auch heute. Dass manche Menschen das aufnehmen und gerne sich zu eigen machen und andere Menschen sagen, das kann doch mit diesem Jesus nicht sein, das ist doch nur ein Mythos. Aber ich glaube, dass es wirklich so ist und ich glaube, dass dadurch eine Bewegung gestartet ist, in der wir heute jetzt noch sind. Und diese Bewegung, die hat eine prophetische Dimension und viele Beispiele könnte man dazu nennen. Viele unbekannte Menschen haben etwas verändert in der Gesellschaft. Viele bekannte Menschen, wenn man an Leute wie Martin Luther King denkt, von dem ich sehr begeistert bin, aber auch viele andere, die haben wirklich etwas verändert. Und mein Wunsch ist es, dass unser Traum, den wir vielleicht als Kinder mal hatten, den wir aber vielleicht schon längst vergessen haben, dass es wirklich eine Verbesserung in der Welt gibt, dass es etwas Gutes gibt, das mir passieren kann heute, dass es etwas Gutes gibt, was zwischen uns passieren kann heute, dass es etwas Gutes gibt, was in unserer Stadt passieren kann, durch kleine Freundlichkeitsgesten vielleicht, durch kleine prophetische Zeichen. Mein Wunsch ist, dass wir diesen Traum in uns wach halten, lebendig halten. Und mein Wunsch ist es auch gerade für Jüngere, für die Jugendlichen, für die Kinder, für die Schüler. Ich wünsche mir, dass sie sich nicht einreden lassen, auch von Lehrern oder Lehrerinnen, dass sie sich erklären lassen, wie die Welt ist und dass sie sich in dieser Welt zurechtfinden müssen, dass sie lernen müssen, so ist die Welt, so war sie, so bleibt sie und ihr müsst darin euren Weg finden. Sondern mein Wunsch ist es, dass wir den Schülern, den Jugendlichen, den Kindern, aber auch den Senioren, den Älteren, dass wir allen sagen und uns gegenseitig dazu ermutigen, es gibt einen berechtigten Traum von einer guten Kraft, von einer Kraft des Guten, die etwas verändert, etwas bewirkt angesichts einer Welt, in der es Gewalt und Terror gibt, gibt es eine Gegenkraft. Und mein Traum ist es, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Welt hier eine bessere, gerechtere Welt wird. Ich glaube, da bin ich ganz nah am Herzen von Jesus dran. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Traum wach, frisch und lebendig halten und dass wir uns gegenseitig dazu anstacheln. Weil Gott ist damit beschäftigt und Gott ist damit unterwegs, dass er die Kraft des Guten, die prophetische Veränderungskraft, dass er die reinbringt und ausweitet und ausbreitet. Und wir dürfen dabei mitmachen. Und sein Ziel ist die Wiederherstellung aller Dinge, die Erneuerung. Soweit an dieser Stelle. Und ja, vielleicht fragst du dich zum Schluss oder frag ich dich am Schluss noch, was ist das Gute, was dir passiert ist? Was ist das Gute in deinem persönlichen Leben? Und wo ist das Gute, was in dieser Woche auf dich wartet? Darauf kannst du dich jetzt schon mal freuen. Amen.